Aus der Braunschweiger Zeitung Wolfsburger Nachrichten vom 26. Oktober 2022. Eine 58-jährige Fahrerin aus Warsbüttel befuhr am frühen Morgen des 26. September 2019 gegen 6.30 Uhr mit ihrem VW-Bus die Brücke zwischen Wettmershagen und Ehm. Zitat: Es war noch dunkel, ich wollte die Kinder einsammeln, so wie jeden Morgen. Plötzlich knallte es. Und ich merkte, dass ich über etwas auf der Straße Liegendes drüber gefahren war. Drei Reifen waren geplatzt, der Unterboden samt Ölwanne aufgerissen. Damit rechnet man ja nicht, dass da auf der Straße sowas liegt. Ich war fix und fertig. Aus dem gleichen Bericht. Auch die Frontscheibe eines 40-jährigen Fahrers aus Wedelsbüttel wurde am frühen Morgen des 8. November 2019 auf seinem Weg zur Arbeit zwischen Wettmershagen und Wolfsburg durch einen Stein zerschmettert. Zitat: Ich wusste ja erst gar nicht, ob das ein Anschlag gezielt gegen mich als Person war. Erst durch die Berichte in der Zeitung und diesen Prozess jetzt erfährt man, dass dort wahllos Personen zu Opfern wurden.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rason und ich begrüße hier heute bei uns im Studio Ulrich Konert. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
An dieser Stelle nochmal Werbung in eigener Sache. Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung, kommt live auf die Bühne am 17. März im Medienhaus in Braunschweig. Wir begrüßen Axel Petermann, den bekannten Profiler, und er liest aus seinem neuen Buch Die Psyche des Bösen. Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Ja, und um das Böse geht es auch heute, Herr Konert, aber erstmal ein bisschen möchte ich Sie mal gern vorstellen, damit wir auch so ein bisschen ins Gespräch kommen. Wie alt sind Sie denn?
Oh, ich bin 62 Jahre alt.
Okay. Seit wann sind Sie bei der Polizei?
Seit 1980. Bin direkt nach der Schule zur Polizei gegangen.
Warum?
Das wollte ich schon immer. Also eigentlich gab es für mich nichts anderes. Oder? Ja, auch. Also ne, das ist diese Geschichte, dass man, ich wollte Menschen helfen, wollte etwas tun dafür. Hm. Und das war schon immer eigentlich mein Ziel.
Okay. Wenn es nicht Polizei gewesen wäre, was wäre es dann geworden bei Ihnen?
Ich vermute mal ein großer Konzern in der Nähe.
Okay, kein Namen. Was ist denn Ihr Aufgabengebiet bei der Polizei?
Ja, ich bin im ersten Fachkommissariat in Wolfsburg. Das ist der Bereich, in der Kriminalität bearbeitet wird, rund um die Unverlässlichkeit des Körpers, Branddelikte. Ich bin eigentlich hauptsächlich Brandsachbearbeiter und das ist so das Hauptthema bei mir im Moment.
Ist das auch so, sag ich mal, so ein Bereich, mit dem Sie sich identifizieren, der kann man, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, der auch Spaß macht?
Der macht auch Spaß, ist super interessant. Mhm. Üblicherweise so in jedem Krimi geht es darum, ne, wer Fernsehen guckt, der wird das sehen. Halt, ne, es geht immer um, ich sag mal, Mord und Totschlag. Diese Bereiche werden natürlich bei uns auch mitbearbeitet. Und das ist so, und das, was eigentlich fast jeder so auch als Ziel hat, sage ich mal. Und ich fand das sehr interessant und bin auch eigentlich ganz froh, dass ich das so machen kann.
In anderen Zusammenhang habe ich über Sie gelesen, dass Sie Urfallersleber sind. Vielleicht viele Menschen haben ja eine Idee da draußen über Wolfsburg und vielleicht auch ein bestimmtes Bild vor Augen. Fallersleben ist ja ein bisschen anders. Vielleicht nehmen Sie uns mal an die Hand und beschreiben mal so diese Gegend, Fallersleben, Süfeld, wo diese Tat, über die wir heute sprechen, stattfindet.
Ja, Fallersleben ist, ich sag so, der schönste Stadtteil von Wolfsburg.
Das kann ich aber auch bestätigen.
Ja, ich bin dort schon sehr, sehr lange wohnhaft. Ich bin gebürtiger Wolfsburger. Und daher habe ich halt auch eine persönliche Bindung zu Fallersleben, ne, dadurch, dass ich halt dort wohne. Und ja, Fallersleben hat sich integriert, wurde integriert in Wolfsburg. Und somit sind wir ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, würde ich sagen. Fallersleben Süfeld. Süfeld ist halt das angrenzende kleine Örtchen nebenan und mit anderen Dörfern drumherum um Fallersleben. Und das ist so der, das hat auch einen dörflichen Charakter, sagen wir es mal so.
Landwirtschaftlich auch geprägt?
Landwirtschaftlich geprägt sind die Dörfer drumherum. Fallersleben nicht mehr so, früher mal, aber heute nicht mehr.
Okay. Ja, Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 2019. Ich kann mich an den Fall auch noch sehr gut erinnern. Ich habe damals für die Zeitung darüber berichtet und ich weiß auch von Kollegen, die in Wolfsburg und Fallersleben da in der Ecke wohnen, das hat die sehr alle mitgenommen, weil alle wirklich Angst hatten, was als nächstes passiert. Wir sprechen heute über den Fall des Sülfeld-Phantoms. So haben wir ihn damals in der Zeitung getauft. Ja, es geht um eine Serie von Taten, die eigentlich, ich will nicht sagen harmlos losgegangen sind, aber wo man am Anfang nicht wusste, wie sich das Ganze am Ende entwickeln würde. Anfang 2019, Februar 2019, ging es los mit Brandstiftungen rund um Sülfeld. Nehmen Sie uns doch mal mit, was ist denn damals passiert?
Ja, es ging los mit, Sie sagen Brandstiftungen, formal, juristisch sind das Sachbeschädigungen durch Feuer. Ändert nichts daran, dass zu dem Zeitpunkt ein unbekannter Täter war, der immer wieder rings um Fallersleben-Sülfeld an Feldrändern Feuer gelegt hat. Dadurch kam es zu so kleinen Schäden, von der Schadenhöhe nicht sehr hoch, weil immer nur wenige Quadratmeter Feldmark abgebrannt sind. Aber es wurden immer mehr Taten. Und das hat sich dann so ganz langsam entwickelt. Also mal eine Tat, mal zwei Taten. Das war auch zunächst nicht in meiner Zuständigkeit. Und zunächst haben die Fallersleber-Kollegen, dort ist ja auch eine Dienststelle, dort ermittelt. Und da, so ging das Ganze dann ganz langsam los.
Die Brände, wie Sie ja schon gesagt haben, die waren gar nicht so groß. Das waren noch nicht mal Polizeimeldungen damals wert. Wir haben erst, glaube ich, nachdem eine Reihe von Bränden stattgefunden hat, überhaupt erst erfahren, sozusagen, dass es eine Serie gibt. Ab wann sind Sie denn dazu
gekommen? Oh, ich bin erst spät dazu gekommen. Ich meine, wir haben Oktober, November, da gab es auch schon die ersten Taten im Straßenverkehr dazugekommen. Man hatte in der Zwischenzeit erkannt, es gibt eine Brandserie im Fallersleben.
Hat man das erkannt?
Das, woran? Mhm. Man hat das einmal an der Häufigkeit, ich sag mal die örtliche Nähe, immer eigentlich die gleiche Tatbegehung durch den unbekannten Täter. Und das liegt dann schon sehr nahe, dass es ein Täter ist und nicht irgendwelche Zufallstaten, die aneinandergereiht sind.
Elefantengras habe ich in
dem Elefantengras, Zusammenhang gelernt, das sind halt Pflanzen, die am Wegesrand wachsen, sage ich mal. Ja. Sowas ist dann in Brand gesetzt worden. Und ja, das waren, wie gesagt, das waren zunächst Sachbeschädigungen. Und dann wurde aber durch die Häufigkeit, ich habe am Anfang gesagt, ich bin Brandermittler. Mhm. Brandserien ist eine Geschichte, die ich bearbeite. Und dann wurde es in diese Richtung dann gesteuert, wurde gesagt, ja Mensch, das wäre eine Sache für das erste Fachkommissariat. Mhm. Und dann sind wir dann irgendwann in die Ermittlungen eingestiegen, haben dort eine Ermittlungsgruppe gegründet, die hieß dann EG Straße, nicht Phantom, sondern Ermittlungsgruppe Straße. Mhm. Und so ging das Ganze dann ganz lange los für uns.
Mhm. Wie muss ich mir denn die Herausforderung vorstellen bei so einer Brandserie? Wo will man denn da ansetzen?
Ja,
ist bestimmt nicht einfach, ne?
Nee, grundsätzlich nicht. Also man schaut sich halt so ein Ding an, wie ist das passiert? Gibt es Zeugen? Gibt es Brandmelder? Gibt es zum Beispiel immer denselben Brandmelder? Mhm. Ja, das sind also Menschen, die dann, oh, ich habe ein Feuer entdeckt und rufe die Feuerwehr an. Und mit diesen Dingen fängt man an. Man schaut nach, gibt es irgendwelche Spuren, die man auswerten könnte? Und das war in diesem Fall aber erstmal nicht so. Von den Bränden her gab es keine Spurenlegungen auswerten können. Und es gibt gesetzliche Einschränkungen, was ich in solchen Fällen noch nicht machen kann. Wenn ich zum Beispiel Funkzellendaten erheben will, das bedeutet, wenn irgendjemand an einem Ort ist und sein Handy meldet sich in einer Funkzelle an, dann könnte ich das eventuell nachvollziehen. Dafür brauche ich aber rechtliche Voraussetzungen und die sind bei einer Sachbeschädigung noch nicht gegeben.
Ah, okay. Okay. Ja, es wurde irgendwann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, es gab eine Brandserie. Es waren, wie Sie schon gesagt haben, immer eher kleinere Brände, dass man jetzt sich noch nicht so richtig eigentlich Sorgen machen musste. Es war zwar unangenehm, war zwar stressig wahrscheinlich, rauszufahren für die Feuerwehr, das zu löschen. Lange Zeit wurde gesucht, keiner wurde gefunden. Ja. Und dann tauchte eine Aufnahme aus einer Wildkamera. Vielleicht erzählen Sie uns davon mal.
Ja, das war noch zu dem Zeitpunkt, als meine Kollegen aus Fallersleben noch mit den Ermittlungen betraut waren. Die bekamen halt diese Aufnahmen von einer Wildkamera zur Verfügung gestellt.
Wo war die?
Die war im Bereich Sülfeld von einem Jäger.
Mhm. Da halt einfach sehen, was da...
Genau, das machen Jäger ja öfter.
Ne?
Genau, ne? Und da war zufällig eine Aufnahme bei. Und die Qualität war jetzt nicht so besonders so, dass man eine Person hätte wirklich erkennen können. Und da gab es halt die erste Veröffentlichung.
Da gab es auch, sage ich mal, wahrscheinlich eine zeitliche Nähe zu einer Tat. Dann,
das war eine zeitliche Nähe tatsächlich. Und die hat aber leider zu keinem Ergebnis geführt.
Ja, ich weiß, wir haben damals das in der Zeitung veröffentlicht.
Genau.
Das nur ein Foto damals, ein Standbild.
Ja.
Ja, es gab keine Reaktion darauf. Es gab doch eine Reaktion darauf, und zwar, dass die Brandserie aufgehört hat.
Bedingt, sage ich mal.
Ja, das kann man soweit festhalten. könnte man jetzt sagen, alles gut für den Ermittler, Sache vielleicht abgeschlossen. Es waren zu dem Zeitpunkt, helfen Sie mir mal, ich glaube, es ist so um die 10 Taten wahrscheinlich, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
So ungefähr, ja.
So, irgendwie so ein Dutzend.
Ja, ja.
Sowas war das. Ja, die Serie hat aufgehört, womit keiner gerechnet hat. Jetzt geht's erst richtig los. Und zwar eine Serie von Angriffen rund um die Straßen von Sülfeld und Fallersleben. Ich habe mal aus den damaligen Berichterstattungen und aus dem Urteil habe ich mal 4 Fälle mir rausgesucht, was damals passiert ist, um einfach mal zu zeigen, die zeitliche Dimension, dass das über einen langen Zeitraum und auch immer schneller dann plötzlich stattgefunden hat und auch, dass die Intensität dort immer mehr zugenommen hat, dass man unterm Strich eigentlich sagen kann, dass dort kein Mensch gestorben ist, eigentlich ein Wunder. Ich lese mal über den ersten Fall. 20. September 2019 hat der Angeklagte ein zuvor selbstgebasteltes Nagelbrett aus Metall auf eine Fahrbahn gelegt, an einem Ortseingang in der Höhe eines Friedhofs. Gegen 21.30 Uhr fährt ein Zeuge mit einer Geschwindigkeit von 70 km pro Stunde über das Nagelbrett und reißt sich dabei einen Reifen auf. Der Sachschaden ist überschaubar, es gibt auch keinen Personenschaden. Jetzt diese Tat war am 20. September. Mhm. Am 26. September fährt eine Zeugin aus Wasbüttel frühmorgens mit einem Behindertenbus vor ihrer Tour halt unterwegs. Vor ihrer offiziellen Tour ist auf der Kreisstraße 73 zwischen Wettmershagen und Eben unterwegs. Und plötzlich ein markerschütterndes Geräusch. Sie rasselt nämlich mit ihrem Wagen über Pflastersteine drüber, die ihr die komplette Ölwanne aufreißen. 3 Reifen sind geplatzt, ja, Unterboden aufgerissen, Ölwanne aufgerissen, Riesenschreck gewesen. Das war auch ein Fall, wo die Polizei im Nachhinein gesagt hat, den wir nicht veröffentlichen werden, weil es halt sich um einen Schulbus gehandelt hat. Hat mir damals der Polizeichef so erklärt, weil man nicht die Unsicherheit in der Bevölkerung ja schüren wollte. 24. Oktober, weiterer Fall, ein Berufskraftfahrer ist mit seinem Laster nachts unterwegs, fährt auf der Westrampe in Fallersleben, ungefähr mit Tempo 60. Und dann fährt er unter die Brücke hindurch und plötzlich knallt etwas gegen seine Frontscheibe, die im rechten Bereich zersplittert. Er bleibt stehen, kontrolliert erstmal, was dort passiert ist, ruft die Polizei. Bei einer Absuche wird dann ein 12x8 cm großer Naturstein sichergestellt. Polizisten gehen in der Nacht erstmal davon aus, dass das auf den Laster, auf die Frontscheibe halt draufgeschmissen wurde. Der Fahrer dreht nachts nochmal eine Runde, fährt nochmal unter der Brücke durch und sieht dann plötzlich, dass da ein Seil hängt, wo dieser Stein wahrscheinlich drangehangen. Also eine richtig tückische Falle, die hier gelegt worden ist. Ja, noch ein weiterer Fall, den ich vorstellen möchte. 10. November 2019. Gegen 17.35 Uhr wirft der Angeklagte, also der Täter, auf dem Weihhäuser Weg nördlich von Fallersleben einen Stein aus seinem fahrenden Auto auf die Windschutzscheibe eines ihm entgegenkommenden Autos, eines Audis. Und durch diesen Aufprall entsteht ein 15 cm großer Riss, eine Aufprallfläche in der Windschutzscheibe, die splittert. Auf dem Beifahrersitz sitzt eine Frau, die bekommt die ganzen Splitter, dieser kleinen, haarscharfen Splitter ins Gesicht, ins Auge insbesondere. Die Frau gerät natürlich in Panik. Der Fahrer und die Frau, ja, die müssen erstmal überlegen, Gott, was machen wir jetzt? Sofortbehandlung, zu welchem Krankenhaus fahren wir jetzt? Letztendlich wird ihr geholfen. Krankenhaus wird dann ihr Auge ausgespült. Keine bleibenden Schäden, aber natürlich ein Riesenschreck. Sie haben ja sicherlich im Zusammenhang mit Ihren Ermittlungen auch mit Betroffenen vielleicht besprochen oder Ihre Kollegen besprochen. Was haben die denn berichtet von diesen Situationen, wenn die in diese Fallen reingerasselt sind?
Ja, die Geschädigten, so nenne ich sie mal, waren natürlich erschüttert. Anders kann man das ja gar nicht ausdrücken. Das sind natürlich Erlebnisse, wenn man sich das vorstellt. Man fährt im Dunkeln eine Strecke entlang und plötzlich passiert so etwas komplett. Man ist komplett ahnungslos, man hat ja gar keine Möglichkeit, vorher zu reagieren. Das passiert sehr, sehr überraschend. Und die waren natürlich verängstigt, so kann man es gar nicht anders ausdrücken. Und das ist auch komplett nachvollziehbar. Die Fälle, die Sie mir gerade geschildert haben, gehören ja zu dieser Serie. Und sie wurden zunächst als sogenannte gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr gewertet. Um mal vorwegzugreifen, es gab später eine Anklage wegen versuchten Mordes, sodass man das deutlich aufgewertet hat. Und das kann ich eigentlich auch nur unterstützen.
Wie hat sich denn die Polizei damals aufgestellt? Ich habe jetzt nur eine Auswahl von Fällen vorgestellt. Tatsächlich waren es unterm Strich, glaube ich, 40 Stück.
40 Fälle.
Rund um Straßen und teilweise nicht nur im Wochentakt, sondern tagtäglich ist das dort passiert. Das muss ja ein ungeheurer Druck gerade auf das Ermittlerteam dann auch gewesen sein, oder?
Ja, ne. Zum einen haben wir reagiert dadurch, dass wir eine Ermittlungsgruppe eingerichtet haben. Ich war der Leiter der Ermittlungsgruppe, habe mit einem Team zusammengearbeitet.
Wie viele Mitglieder waren das denn?
Waren erstmal noch zwei Mitglieder feste, die gearbeitet haben. Dazu kamen natürlich sogenannte operative Kräfte. Mhm. Das sind die Kräfte, die verstärkten Streifendienst zum Beispiel gemacht haben. Und somit haben wir, damit haben wir erstmal angefangen, ne? Und haben versucht, dieses, das ist ein Riesengebiet, das darf man, denkt man manchmal gar nicht, dass es so groß ist, das zu bestreifen, ja, ohne Hinweise, nach was will man gucken. Und das waren erstmal so die ersten Aufgaben, die wir gemacht haben.
Das heißt, operativ sozusagen in Zivil und vielleicht auch Streifenwagen losgeschickt und erstmal geguckt.
Genau, wer bewegt sich denn nachts auf der Straße?
Sie hatten vorhin schon erwähnt, Stichwort Funkzellen. Konnte man, waren jetzt langsam, sage ich mal, die Voraussetzungen erfüllt, dass man auch mal die
Funkzellen anzapfen konnte? Für bestimmte Taten war das dann möglich. Für bestimmte Taten war es dann auch möglich, dass wir die zum Beispiel die Steine dann zum Landeskriminalamt geschickt haben, zur spurentechnischen Untersuchung. Ich hatte die Hoffnung, dass dort Täter-DNA dran sein könnte, was sich im Endeffekt nachher auch dann als wahr dargestellt hat.
Zeigen Sie mal, wie groß waren denn diese Steine? Wie
muss man das Steine so unterschiedlichster Art. Also von faustgroßen Steinen, sage ich mal, bis große Pflastersteine, die ja, 15 Zentimeter, sowas hatten wir auch. Das sind zum Beispiel einer, der auf der Straße dort lag, wo die Ölwanne aufgerissen wurde. Ja. Solche Geschichten. Und an diesen Steinen, wie gesagt, hatte ich die Hoffnung, dass man da Täter-DNA findet. Und das hat ja letztendlich dann auch mal zugetroffen.
So, dann wusste man also, man hat eine Serie.
Man hat eine Serie.
Konnte man das schon zu dem Zeitpunkt mit der Brandstifter-Serie rund um Sühlfeld schon in Zusammenhang bringen?
Ja, wir haben das damals, oder ich als Verantwortlicher habe das so dann zusammengeführt, habe gesagt, ja, das ist eine Serie. Das hing auch wieder mit der zeitlichen, örtlichen Nähe zusammen. Die Taten passierten alle im Umkreis Wallersleben-Sühlfeld. Mhm. Und dann bin ich erstmal davon ausgegangen, ja, und das hängt zusammen. Kriminalistisch kann man sagen, es gibt dann ganz oft Personen, die sich in ihrer Tätigkeit, so nenne ich sie mal, steigern. Ja?
Also, das ist ja extrem hier in dem
genau,
Fall.
Genau, ne? Die kriminelle Energie wird dann potenziert. Ja, und so bin ich halt davon ausgegangen, das fängt mit sogenannten kleineren Taten an und es passieren jetzt solche Dinge und das deutete schon auf eine Serie hin oder auf einen Täter hin, der da sein Unwesen treibt.
Mhm. Geben Sie uns doch mal einen Einblick, wie ist denn, wenn man weiß, da ist ein Täter, der immer heftiger zuschlägt, immer öfters zuschlägt, im Grunde genommen eigentlich schon die Befürchtung haben muss, irgendwann wird hier jemand schwer verletzt oder vielleicht sogar getötet. Wie geht man innerhalb der Polizei damit um? Gibt's da einen Druck sozusagen, den man als Ermittler verspürt? Oder wie ist das, wenn die Öffentlichkeit natürlich nachfragt, wann habt ihr den denn endlich? Ne? Was macht ihr denn da eigentlich? Wieso passiert denn nichts? Ich kann mich noch damals erinnern, in sozialen Medien wurden diese Fragen natürlich gestellt. Ne? Die Polizei tut ja gar nichts sozusagen, aber das stimmt ja gar nicht, ne?
Ja, also zum einen ist das natürlich verständlich, ne? Und ist ja unbestritten, dass ein öffentlicher Druck da war, weil die Bürger waren natürlich beunruhigt und zu Recht beunruhigt. Mhm. Ja, es kam tatsächlich so, dass dann Leute auch mit mir gesprochen haben und gesagt,
das ist ja bei ihnen vor der Haustür passiert.
Sozusagen. Genau, ne? Und Mensch, was ist denn da los? Und ne, wir können ja nachts gar nicht mehr durch die Gegend fahren. Mhm. Und die Angst war da bei den Bürgern. Das ist natürlich auch ein gewisser Druck auf die Ermittlungskräfte, auf uns. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt zum Beispiel der Polizeichef zu mir gekommen ist, Mensch, jetzt sieh zu, dass du den nächste Woche festnimmst. Ne? Also das natürlich nicht. Die Polizeiführung weiß, dass es nichts ist, was man jetzt von jetzt auf gleich lösen kann. Mhm. Wir suchen viele kleine Dinge. Die muss man dann zusammenführen und das kann dann zum Erfolg führen. Ja? Natürlich, wir waren tätig, damit konnten wir nicht zwingend mit allem, was wir machen, an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Ich könnte jetzt auch hier nicht im Einzelnen sagen, was wir nun wirklich gemacht haben, weil ich nun nicht jede taktische Maßnahme für uns offenlegen möchte. Mhm. Ja, aber es waren viele, viele Polizisten unterwegs, viele, viele Nächte zur kalten Jahreszeit und da wurde viel gemacht.
Mhm. 2. Dezember 2019 gab es dann die Entscheidung, beziehungsweise die Entscheidung wird wahrscheinlich schon vorher getroffen sein, aber am 2. Dezember 2019 wurde dann wieder in die Öffentlichkeitsfahndung gegangen und dieses Mal wurde dieses Video veröffentlicht. Wie kam es denn dazu?
Ja, es kam dazu, dass nachdem
das Video aus der Wildkamera.
Genau, das Video aus der Wildkamera. Darum eine andere Aufzeichnung hatten wir nicht. Mhm. Wir hatten natürlich auch über die Staatsanwaltschaft eine eine Überwachung mit Kameratechnik, so wie ich es mal nennen, für den öffentlichen Raum beantragt, in der Hoffnung,
mal so ein paar Punkten dann Kameras aufstellen.
Ja? Genau, ne, dass man mal die Hoffnung hat, ja, vielleicht hast du Glück und man erwischt den Täter dabei. Anders geht es ja fast gar nicht. Als ich die Ermittlungsgruppe übernommen habe, habe ich zunächst erstmal nochmal angeregt, jeden einzelnen Geschädigten, jeden einzelnen Zeugen, Brandentdecker oder sowas nochmal zu befragen in Form von Vernehmung. Wir haben uns das Video nochmal angeguckt. Es gab gewisse Hinweise, Mensch, das könnte von der Bekleidung her, könnte darauf hindeuten. Und dann haben wir uns das komplette Video angeguckt und waren dann der Meinung, anhand der Körperstatur, der Bewegung des Menschen, vielleicht gibt es jemanden, der diese Person erkennt. Haben dann mit der Staatsanwaltschaft uns dazu entschlossen, eine Öffentlichkeitsfahndung des Videos zu beantragen. Das wurde dann auch richterlich genehmigt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Richter das sagt. Und dann wurde dieses Video in Form, da gab es ja diesen gewissen Link, der mal dann verteilt wurde, auch über Flyer.
Es hat ja doch ein bisschen gedauert, bis man sich dann entschlossen hat, das Video dann zu veröffentlichen. Das, wie Sie ja schon erwähnt haben, sind ja auch immer Voraussetzungen dran geknüpft. Aber man hat ja schon in einem Fall das Standbild veröffentlichen können. Warum hat man dann noch so lange gewartet, mit dem Video rauszugehen?
Ja, nun, zunächst wurden erstmal andere Maßnahmen gefahren. Da musste man erstmal abwarten, was dabei rauskommt. Dann war es so, es dauerte halt eine Zeit, bis so eine Ermittlungsgruppe dann das alles abarbeiten kann. Mhm. Ich hatte erstmal große Hoffnung darauf, noch auf Zeugen nochmal irgendeine Aussage zu kriegen.
Wie viele Zeugen gab es denn so ungefähr?
Ja, wenn man die Brandentdecker, also ich sage locker 20, 30 Leute, haben wir nochmal befragt, eher mehr.
Und das waren jetzt alles nur Betroffene dann, also jetzt klar.
Ja, oder auch halt jemand, der zum Beispiel das Feuer entdeckt hat oder so, da ging es immer darum, wenn man solche Leute befragt, die werden zum Beispiel am Tattag oder gleich danach befragt. Und wenn ich einen Menschen nach einer Woche oder nach Monaten nochmal befrage, und dann habe ich sehr oft schon erlebt, dass Leute, ach ja, das war ja auch noch, das ist diese Geschichte. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung drauf gelegt, weil dadurch, dass ich Brandermittler bin, viele Serien auch schon bearbeitet habe, das aus den Erfahrungen halt so kennengelernt habe. Na, da könnte was dran sein. Das andere noch, ja, an das Video haben wir natürlich gedacht. Wir mussten es auch selber erstmal so aufarbeiten, dass man das auch sehen kann, dass man damit was anfangen kann. Dann dauert das eine Zeit lang, bis es ja durch den Gerichtsgang gegangen ist, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Und das hat dann gedauert. Dann muss man es auch erstmal veröffentlichen. Das muss alles technisch erst möglich sein. Okay. Ist leider nicht so wie im Krimi.
Ja, leider. Die Sequenz, die dann veröffentlicht wurde, die hat ja nur ein paar Sekunden gedauert. War das tatsächlich die gesamte Länge des Videos oder gab es da noch ein bisschen mehr?
Das war die entscheidende Phase. Natürlich ist irgendwas aufgenommen.
Also man sieht da einen Mann, man sieht erstmal ein Auto, was parkt, das ist dann aus dem Bild verschwunden.
Ja.
Dann sieht man einen Mann, ich glaube, also auf dem Video sieht es so aus, im weißen Trainingsanzug, wenn ich mich so richtig erinnere, der relativ gemächlich aus dem Bild dann rausmarschiert und dann in der nächsten Sequenz sieht man, wie er schnell wieder Richtung Auto dann zurück.
Genau.
Welche Reaktionen gab es auf dieses Video?
Auf das Video gab es dann mehrere Hinweise, die Person eindeutig erkannt haben.
Woran?
An der Körperstatur, Art und Weise, wurde gesagt. Denn dann kam dann das erste Mal der Name des Beschuldigten zu uns. Und das führte dann halt zu den abschließenden Maßnahmen.
Erzählen Sie doch mal, was sind denn die abschließenden Maßnahmen? Wird ja wahrscheinlich nicht gleich bei ihm zu Hause vorbeifahren und an der Tür klingeln, oder?
Nein. Also natürlich haben wir dann erstmal die Hinweisgeber zum Video natürlich vernommen. Das sind dann die üblichen Fragen. Wie komme ich denn da drauf, dass es der und der ist? Und diese Vernehmungen mussten erstmal stattfinden.
Waren das Zeugen aus dem Umfeld des Beschuldigten?
Aus dem dichten Umfeld, sagen wir es mal so. Okay. Und dann haben wir natürlich diese Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft so mitgeteilt. Dann habe ich einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Mhm. Und dem wurde dann stattgegeben, so dass wir dann an dem besagten Tag dort bei dem Beschuldigten klingeln konnten.
Waren Sie mit dabei?
Ich war dabei, ja.
Erzählen Sie mal. Wir müssen ja nicht sagen, wo der Beschuldigte gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob er da heute auch noch heute wohnt. Aber war ja genau da auch in der Ecke. Nehmen Sie uns mal mit an die Hand. Wie war das da?
Ja, na gut. Wir sind halt mit Kräften, mehreren Polizeibeamten dorthin gefahren.
Zivil oder?
In Zivil, ja. Okay. Das machen wir üblicherweise in Zivil. Und haben dann
früh morgens oder wann geht man dann dahin?
Ich sag mal, wenn es morgens um 6 klingelt, ist es meistens die Polizei. Okay. Nein, tatsächlich, also nennen wir früh morgens, das ist der übliche Gang, so haben wir dann durchsucht. Beziehungsweise haben geklingelt, hingefahren, geklingelt, uns wurde die Tür geöffnet und der Mann stand mir gleich gegenüber.
Was haben Sie denn erwartet, was für ein Mensch vor Ihnen steht, sag ich mal,
angesichts? Hätte ich jetzt so nicht sagen können, wie dieser Mensch reagiert von vornherein. Ich habe ihm eröffnet, dass wir einen Durchsuchungsbeschluss haben, aus welchem Grund wir den Durchsuchungsbeschluss haben. Und zu diesem Zeitpunkt schon hat er mir eigentlich dann schon gesagt, ja, ich bin das.
Und das nimmt ja auch erstmal ein bisschen Luft aus.
Das hat, ja genau. Ne? Das
wahrscheinlich steht man mal vor der Tür. Man weiß ja auch nicht, wie so ein Mensch, der solche Sachen vollbracht hat, genau, reagieren könnte.
Ne? Ja. Ne? Und das hat dann also, ich sag mal, Druck rausgenommen. Dann konnten wir dann das Haus dementsprechend durchsuchen. Da war auch tatsächlich sehr kooperativ.
Was haben wir denn festgestellt bei dieser Hausdurchsuchung?
Ja, ich hatte die Hoffnung, Nagelbretter und Steine festzustellen. Das haben wir nicht. Wir haben so ein bisschen Bastelmaterial und so etwas festgestellt. Wir haben Handys von ihm mitgenommen, solche Geschichten. Aber jetzt Tatmittel, wie zum Beispiel, ich habe ein paar Fotos mitgebracht, haben wir dort ihm so nicht gefunden. Er hat uns das aber gezeigt, wo er was gebastelt hat.
Das Jahr. Also gab es das Gespräch dann bei ihm zu Hause oder haben Sie mit auf die Wache genommen?
Ich habe ihn natürlich dann erstmal bei der Durchsuchung, hat er schon erzählt, dann habe ich gesagt, jetzt fahren wir zur hiesigen Dienststelle, da werde ich Sie vernehmen. Okay. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren wir so um 9 Uhr morgens in der Dienststelle. Und ich glaube, ich habe den bis 17 Uhr vernommen.
Wie hat er sich verhalten in dieser Vernehmung?
Kooperativ, wie gesagt, dankbar. Und hat tatsächlich...
Dankbar, dass er erwischt wurde?
Dankbar tatsächlich, dass er erwischt wurde. An eine Aussage erinnere ich mich, was eigentlich untypisch ist für einen Täter. Dass er gesagt hat, Mensch, gut, dass Sie jetzt da waren. Wenn Sie noch eher gekommen wären, wäre es vielleicht noch besser gewesen, hätte ich einige Taten nicht begangen. Ja, und das war so. Aber das konnten wir leider nicht. Ich hätte es lieben gern vor den Taten gemacht.
Ist ja perfekt. Man hat einen Täter, man hat ein Geständnis, oder ein Tatverdächtchen zu dem Zeitpunkt noch, aber man hat das Geständnis. Aber trotzdem, sage ich mal, enden damit ja nicht die Ermittlungen. Man guckt sich ja wahrscheinlich dann an, so wie schaut das Leben von dem Menschen aus? Was könnte hinter diesen Taten sozusagen stecken? Was hat man denn dabei herausgefunden?
Das kam dadurch, er hat das halt umfangreich geschildert. Also wenn man sich so eine Vernehmung so vorstellt, ich bin dann chronologisch die Tat mit ihm durchgegangen, an welche er sich erinnern konnte. Also wirklich von Tat 1 bis Tat 40.
Wie kam es denn zur ersten Tat?
Ja, eigentlich, also die Brände hatte er gelegt aus Frustration. Und die Steigerung, so hat er es erklärt, halt immer durch persönliche Negativerlebnisse. Ob es nun beruflich oder im persönlichen Umfeld war, das hat ihn dann dazu veranlasst, solche Taten zu begehen. Und dann... Dadurch kam es dann auch nach einer Eskalation wohl zu Hause, zu der Steigerung auch dann mit den Taten im Straßenverkehr.
Das heißt, hat er dann schon beim ersten Brand, ist er mit der Ölkanne dann losgezogen oder wie war das?
Also eigentlich er ist losgefahren und hat das irgendwie so gemacht. Also entweder mit dem Feuerzeug oder Papier hingelegt. Also jetzt nicht tatsächlich, ist nicht der Täter, der mit dem Benzinkanister unterm Arm losgeht und dann sowas macht, sondern Taten so.
Okay. Aber das ist ja schon ein Schritt, sage ich mal, sich dann zu Hause, ich weiß nicht, im Heimberger Keller beispielsweise hinzusetzen und so ein Nagelbrett zusammenzukloppen. Was hat er denn dazu gesagt, wie es so weit gekommen ist?
Ne? Naja, als er erklärt durch die halt persönlichen Umstände, durch die Frustration, die er erlebt hat, hätte er das gemacht. Ich habe natürlich auch gefragt, inwieweit er beeinflussen konnte, ob oder daran gedacht hat, wie schwer Menschen dabei verletzt werden können. Und daran hat er gar nicht gedacht, so sagte er mir.
Gab es denn außer diesen persönlichen Problemen, die Sie geschildert haben, noch weitere Hinweise, jetzt Stichwort Drogenkonsum, die bei ihm eine Rolle gespielt haben könnten?
Zu dem Zeitpunkt nicht, nein.
Später ist rausgekommen, dass er ja relativ heftig mit Kokain unterwegs war, dass er sich auch gut damit versorgt hatte. Das wird dann im Prozess dann später eine Rolle spielen. Die Polizei hat dann 45 Taten insgesamt ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat dann ausgesiebt, hat dann geguckt, sag ich mal, was sind die schwerwiegendsten Taten, wo auf jeden Fall eine Strafverfolgung dann stattfinden muss. Übrig blieben davon dann 26 Straftaten, und zwar 11-facher versuchter Mord wegen des Mordmerkmals der Heimtücke. Tateinheit mit gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr in der Absicht, einen Unglücksfall herbeizuführen. 15-facher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Absicht, einen Unglücksfall herbeizuführen. In Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Am 21. Oktober 2022 hat dann vor dem Schwurgericht am Landgericht Braunschweig der Prozess begonnen. Da war ich dann mit dabei. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich in dem Verfahren saß. Sie kannten natürlich schon den Beschuldigten, ich nicht. Ich kannte nur die Taten, die er begangen hat. Hm. Und als Polizei- und Gerichtsreporter hat man ja auch eine gewisse Erfahrung. Ne? Da sieht man ja oft auch Verbrecherkarrieren, wo über Jahrzehnte, sag ich mal, der Abstieg vorprogrammiert ist und dann eine Tat schlimmer wird als die nächste. Und in dem Fall, ja, ganz normaler Typ eigentlich. Ne? Also ich war ja richtig überrascht, als der dann vorher saß, ganz ordentlich gekleidet, ordentlichen Haarschnitt, sehr höflich gewesen, zurückhaltend. Ja, war schon spannend. In der Verhandlung wurden dann von den Anklagepunkten wieder welche zusammengestrichen, wo das Gericht dann gesagt hat, wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf ein paar wichtigere Fälle und lassen ein paar rausfallen. Am ersten Prozesstag hat der Angeklagte erstmal geschwiegen. Das war natürlich taktisch, wahrscheinlich erstmal gucken, was wird gegen ihn alles ins Felde geführt. Zweiten Verhandlungstag gab es dann eine Erklärung, die Verteidigerin in seinem Namen dann abgegeben hat. Daran hat er dann alle Taten eingeräumt, hat dann gesagt, er sei froh gewesen, dass er niemanden ernsthaft verletzt habe. Er habe niemanden gezielt schädigen wollen. Hat er das auch in der Vernehmung dann gesagt?
Ja, das stimmt.
Haben Sie ihm das abgenommen?
Tatsächlich ja. Also ich glaube, also er hat, so waren ja auch die Taten angelegt. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich möchte Person XY schädigen, sondern er hat ein Hindernis bereitet, so nennen wir das, und jetzt ohne auf eine bestimmte Person abzuzielen. Was ich persönlich ihm nicht glaube, ist, dass er nicht einschätzen konnte, wie gefährlich das ist.
Ja, das sehe ich ähnlich. Bei solchen Verfahren ist ja immer dann von entscheidender Bedeutung, was ein psychiatrischer Gutachter dann dazu sagt, Stichwort Schuldfähigkeit. Ich lese das jetzt mal ab, was ich in dem damaligen Verfahren, was wir damals da zu Papier gebracht haben. Er hat die Taten als Ausdruck einer Konfliktlösungsstrategie bezeichnet. Ja, wie Sie schon gesagt haben, Grundlage war die persönliche Krise, die Probleme mit der Ehefrau, die sich dann einem anderen Mann zugewandt hat. Auf der Arbeit hatte der Mann Probleme, er wäre gern Meister geworden, aber er fühlte sich wohl zurückgesetzt, gemobbt angeblich von seinem Vorgesetzten. Und der Gutachter hat dann erklärt, naja, so andere Menschen hätten vielleicht in so einer Situation aggressiv reagiert. Und ja, was ja auch oft vorkommt, wären dann wahrscheinlich auf ihre Frau dann losgegangen. Mhm. Und er hätte dann anders reagiert. Er hätte sich zurückgezogen, hätte aber ein Ventil gebraucht, um ein bisschen Dampf abzulassen. Und das, dieser Kick, der in diesen Taten liegt. Das wäre sein Ventil gewesen. Ja, ein Hilferuf nach mentaler Überforderung. Er hatte die Tatorte immer wieder sofort verlassen und es reichte ihm angeblich aus der Zeitung zu erfahren, welche Folgen es gehabt hat und als Einziger zu wissen, wer der Täter ist. Das ist jetzt sozusagen die Zusammenfassung von dem, was der psychiatrische Gutachter erklärt hat. Er stellt halt fest, eine sehr perfide Tatvorbereitung. Das macht man nicht einfach so, sondern ja, Nagelbrett, ne, da muss man sich schon hinsetzen, das zusammenhauen, die Steine, wenn ich mich richtig erinnere, beispielsweise auch von Baustellen, glaube ich, geklaut, ne, oder mitgenommen dann, ja, ne, oder ja, aber auch aus vom Wegesrand. Also, Gutachter hat gesagt, sehr koordiniertes Handeln und deswegen schloss er eine verminderte Schuldfähigkeit aus. Mhm. Ja, 5 Verhandlungstage und die Frage im Raum, sitzt da ein Mörder oder ein, wie wir es damals getitelt haben, armes Schwein. Mhm. Ja. Die Kammer, der Vorsitzende Richter hat dann in der Urteilsbegründung erklärt, dass die Kammer sich tagelang mit der Frage dann abgearbeitet hat, ob es da jetzt einen Tötungsvorsatz gab, ja oder nein. Und sie sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass er keinen Tötungsvorsatz gehabt hätte. Zweifel für den Angeklagten hieß es aber auch ausdrücklich. Es konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Aber sie meinten halt, er habe den Tod anderer Verkehrsteilnehmer nicht billigend in Kauf genommen und sei ihm auch nicht gleichgültig gewesen. Ich hatte damals in der Verhandlung so ein bisschen meine Probleme mit dieser Begründung. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Fall erinnern, Oldenburg. Da gab es einen Mann, der mal einen Holzklotz von der Autobahnbrücke runtergeworfen hat, ist beim Auto eingeschlagen, hat eine Frau getötet vor den Augen ihres Mannes und den beiden Kindern, die im Auto saßen. Ja. Ein ganz heftiger Fall. Und ich sehe da eigentlich nicht so viel Entfernung zwischen diesen beiden Taten, außer dass halt das Sühlfeld-Phantom ja keinen Menschen ernsthaft schwerwiegend verletzt hat. Ne? Aber im Grunde genommen, von der Tatbegegnung her, sehe ich da eigentlich nicht viel Unterschiede. Was meinen Sie denn? Oder gibt es da doch eine Abstufung?
Naja, zum einen ist das Gericht natürlich auch daran gebunden, wenn ein Gutachter ein entsprechendes Gutachten erstellt. Mhm. Das ist ja das eine. Das andere ist,
es gibt ja schon so ein bisschen die Richtung vor. Ne, in solchen Verfahren muss.
Ja, ne, also da muss man dann
auch. Sehr selten setzt sich ein Gericht darüber hinweg.
Ja, ne, da muss man das auch, das Vertrauen dann in die Gutachter haben. Ja. Und ich denke, die Gerichte haben das auch schon so. Vom ersten Gefühl her gebe ich Ihnen unbedingt recht. Also wenn ich mir die Taten ansehe, dann muss ich zumindest davon ausgehen, dass er damit gerechnet hat, dass jemand schwer zu Schaden oder zu Tode kommen kann. Mhm. Tatsächliche Zielrichtung glaube ich tatsächlich auch, dass er wollte Schaden verursachen, ganz bestimmt. Aber ob er jemanden töten wollte, weiß ich nicht. Habe ich meine persönlichen Zweifel.
Mhm. Zweifel für den Angeklagten. Ne? Es wird natürlich festgestellt, auch im Urteil, es gab eine Situation, dass er jetzt beispielsweise ein entgegenkommendes Fahrzeug dann mit einem Warnblinker noch gewarnt haben will. Ne? Das wird dann beispielsweise dafür genannt, dass er eben nicht diesen Schritt gegangen ist und wirklich töten wollte, sondern dass es schon eine innere Grenze gegeben hätte. Aber das war dann eben aber auch nur in einem Fall dann so, ne? Und nicht in allen Fällen.
Ja. Also gebe ich Ihnen recht, wenn man das vielleicht, oder wenn der Täter nur eine Tat begangen hätte und dann warnt, dann hätte man sagen können, ja, okay, er hat vielleicht, das will ich vielleicht doch nicht. Ja. Ne, aber in der Vielzahl der Fälle ist da schon eine Heimtücke zu sehen, natürlich.
Ja, Landgericht hat geurteilt, 3 Jahre Strafe. Die Verteidigung hat so ein bisschen drauf geschielt, dass noch eine Strafaussetzung zur Bewährung wird. Das war, hat das Gericht aber gesagt, das ist nicht vorstellbar. 3 Jahre ist aber trotzdem, finde ich, ganz schön günstig angesichts einer Straftatenserie, die im Februar 2019 begonnen hat, mit immer höherer Intensität dann erst im Dezember 2019 geendet hat und wir klopfen auf Holz, niemanden ernsthaft zu Schaden gebracht hat. Als Sie das Urteil damals gehört haben, was haben Sie denn gedacht? 3 Jahre für das Ganze.
Seien Sie ruhig ehrlich. Im ersten Augenblick, klar, wird jeder sagen, aus seiner persönlichen Empfindung her, natürlich, das ist ein bisschen wenig vielleicht dafür. Mhm. Letztendlich muss man vielleicht auch sehen, was für Vorleistungen waren. Ne, hat er Vorstrafen schon mal auffällig
hatte
geworden?
Keine Vorstrafen.
Genau. Ja. Ne, und gibt es vielleicht eine Chance, dass der auch wieder auf den normalen Weg kommt, auf den richtigen Weg? Mhm. Und daher gehört ja damit auch dazu, dann, wenn sich ein Mensch, der offensichtlich diese Probleme hat, dann auch in vielleicht der ärztliche Behandlung begibt.
Hat sich dem Problem ja tatsächlich
gestellt. Gegangen, ja. Genau. Dann ist das vielleicht okay, wenn man dem zugrunde gelegt, dass Gott sei Dank niemand weiter schwer verletzt wurde. Leicht Verletzte gab es. Mhm. Und die Angst kann ja gar keiner wirklich beziffern. Ja. Also,
ne? Also ich kann mich an Zeugenaussagen erinnern im Prozess, wo Leute, der Prozess hat ja auch erst Jahre nach den Taten dann stattgefunden, wo Leute dann gesagt haben, ich denke da heute noch dran, wenn ich an dieser Strecke vorbeifahre oder ich meide diese Strecke oder ich fahre überhaupt nicht mehr gerne Auto. Dann, ne?
Ja. Also kann ich eigentlich nur sagen, also ich empfand es als ein bisschen wenig und letztendlich ist es aber, es ist so.
Es ist so. Das sollte meine letzte jetzt Frage sein zu diesem Fall, zum Sühlfeld-Phantom. Ja, das ist ja, Sie wohnen da selbst in der Ecke und stellen fest, man macht sich ja Gedanken, was ist das für ein Mensch? Und dann stellt man fest, es ist ein Nachbar. Das ist ein Nachbar von uns. Was denkt man da? Oder ist das für einen Polizisten Alltag, weil man ja ständig mit dem Nachbarn zu tun hat?
Na, wenn man an dem Ort arbeitet, an dem man wohnt, dann sollte man sowas ausgrenzen können. Mhm. Und das ist halt so. Also ich kann meinem Nachbarn nicht hinters Gesicht gucken. Mhm. Und deswegen, es war erschreckend, sagen wir mal, dass es wirklich in der Nähe so passiert ist. Auch für mich. Mhm. Ne, weil auch meine Familie fährt durch die Gegend und dementsprechend hat man sich auch seine Gedanken gemacht. Ich habe natürlich, aber sowas lasse ich auch nicht an mir rankommen.
Sind Sie ihm nochmal begegnet danach?
Nein.
Ich habe mich mal erkundigt. Tatsächlich ist er bis heute straffrei geblieben. Also wir hoffen, dass er aus dieser Verurteilung gelernt hat und dass Sühlfeld ein Phantom niemals wieder zurückkehren wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind, um mal so einen Einblick zu den Ermittlungen zu geben, zu einem Fall, der wirklich eine ganze Stadt fast über ein Jahr lang erregt hat, so möchte man es mal sagen, und der dann trotzdem einen guten Ausgang genommen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, ich bedanke mich auch.
Jawohl. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Fall des Sühlfeld-Phantoms. Schreibt uns doch gerne in den Kommentarspalten, wie ihr diese Folge gefunden habt. Lob, Kritik, wir hören uns gerne alles an. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere Zuhörer Bekanntschaft gemacht mit dem Sühlfeld-Phantom und möchte davon berichten. Teilt uns gerne mit, was ihr von diesem Fall haltet, ob ihr vielleicht anstelle des Gerichts anders entschieden hättet. Ja, und ansonsten freuen wir uns dann schon auf die nächste Folge des Crime-Podcasts der Braunschweiger Zeitung, Tatort in der Sachsen.